Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit.
Wir sind im März angekommen. Der Krokus sollte bald blühen. Vielleicht blüht er ja auch schon in Würzburg. Sebastian, guten Morgen.
Grüß dich, Jens. Der blüht noch nicht, weil als ich hier abgefahren bin zum Spiel nach Zwickau, hatten wir gefühlt 15 cm Schnee.
Oh!
Und der war dann aber auch relativ schnell wieder weg, weil es am Tag so warm war. Also von daher sind wir von Krokussen und Maiglöckchen und was das alles sind, sind wir noch weit weg.
Mit Frühjahrsblühern kennst du dich aber nur bedingt aus. Schneeglöckchen, gibt's die schon?
Auch noch nicht. Ich weiß nicht, Jens, ich bin absolut also wirklich kein Freund der Blumenpflege.
Okay, gut, macht alles deine Frau. Ja. Die Rampensau ist ganz schön laut.
Die Rampensau ist unglaublich, wirklich. Aber das vergisst man leider, wenn man es gewohnt ist, dann kommt es einem nicht mehr so vor. Das haben wir letztens schon mal gesagt, weil wieder jemand anders von einer anderen Mannschaft hat gesagt, was habt ihr da eigentlich für ein Höllengerät
in der Kabine stehen? Ich habe sie ja nur das erste Mal gehört und dachte mir, meine Güte, die macht ganz schön Betrieb. Also da hatte Sebastian wirklich nicht geflunkert.
Nee, das ist wirklich, also das ist nicht umsonst die Rampensau. Den Namen hat sie es verdient, weil unfassbare Lautstärke wirklich. Also wie gesagt, das einzig und alleinige, was ein bisschen doof ist, ist, dass wir uns schon dran gewöhnt haben. So für uns ist es noch relativ normal, aber okay. Ja, du kannst wirklich ganze Riesenräume beschallen damit.
Auf jeden Fall. Und die Rampensau wurde ja angeschmissen am Samstag in Zwickau, weil die Würzburger Kickers nach zuletzt 3 Niederlagen gegen den FSV Zwickau gewonnen haben. In der Schlussphase gab es 2 Tore, haben sie aus einem 0-1 Rückstand ein 2-1 gemacht. Und da herrschte natürlich gute Laune bei den Würzburger Kickers. Und der Februar, das war so ein bisschen euer Monat, oder? Also ihr habt aus 5 Spielen 4 Siege geholt. Kann man nicht meckern.
Ja, 4 Siege, ein Unentschieden. Also das war jetzt echt zu einem super Zeitpunkt eine richtig gute Serie. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich das so sehe, dann müssen wir über jeden einzelnen Punkt froh sein, weil so wie sich das entwickelt hat in den letzten Wochen, auch mit den Mannschaften von unten, ist das ja wirklich, also es ist ja unfassbar. So eng war das ja noch nie, wie es jetzt war. Und von daher bin ich wirklich über jeden Punkt, den wir jetzt haben, froh.
Und, aber jetzt schaust du doch in Bord Gottes Namen nicht mehr nach unten, oder?
Ja, nee, aber ich stelle mir jetzt, wenn ich mir so vorstellen würde, wir hätten jetzt zum Beispiel 3 Punkte weniger geholt oder so, dann würdest du nur 6 Punkte vom Abstiegsplatz entfernt sein. Also das ist aber echt viel eng beieinander. Natürlich. Ich bin heilfroh über jeden Punkt, aber ich sage, es war auch wirklich nötig, so eine Serie zu spielen, um sich so von unten abzusetzen, wie wir es jetzt gemacht haben. Weil die haben natürlich auch sehr, sehr fleißig gepunktet, was natürlich dazu geführt hat, dass oben gar keiner gepunktet hat, gefühlt. Und ich glaube, erster Abstiegsplatz hat 31 und der Erstplatz hat 44, also 13 Punkte richtig zwischen dem Abstiegsplatz und dem ersten Platz. Das ist schon verrückt. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab.
Das ist wirklich brutal, die dritte Liga. Sebastian betont das ja immer wieder aufs Neue. Ihr seid Siebter mit 40 Zählern, 3 Punkte Rückstand zu Platz 3, Waldhof Mannheim. Hat den momentan inne und Platz 3 berechtigt ja zur Teilnahme an der Relegation. In der zweiten Liga ist es so, Dynamo Dresden letzter, 3 Punkte Rückstand zum Relegationsplatz 16. Was ist denn wahrscheinlicher, dass die Würzburger Kickers oder dass Dynamo Dresden am Ende der Saison in der Relegation spielen?
Das findest du schon ganz geil, diese Fragen entweder oder, ne? Wie letzte Woche, das hast du ja mir auch schon aufgebürdet.
Ja. Du kannst doch genauso solche Fragen stellen, machst du nicht, also stelle ich dir die, also weil du auch mittendrin bist.
Ich dich ungern in so eine Lage bringe, Jens.
Komm ungern, los.
Aber du findest aber Gefallen
das ist
daran.
Schon wieder, das ist schon wieder so, ich versuche jetzt hier, vielleicht vergisst er sie ja innerhalb von 45 Sekunden solche Fragen. Nein, ich vergesse es nicht, also bitte. Es kam, glaube ich, auch bei Twitter auf, ob wir uns schon freuen würden auf eine Relegation zwischen Würzburg und Dynamo Dresden. Es ist wirklich noch ein weites Feld. Und ich sage ja ganz ehrlich, heute wollen wir nicht ganz so ausführlich über Dynamo Dresden reden. Für mich war das erstmal vielleicht ein Tropfen auf den heißen Stein. Das muss unterlegt werden mit einem Sieg im Derby gegen Erzgebirge Aue, die auch nicht ganz schlecht drauf sind nach dem 3-0-Erfolg gegen den HSV. Dann können wir über eine Tendenz reden. Aber bei den Würzburger Kickers entdecke ich eine Tendenz.
Ja, klar. Also da kann ich jetzt auch nicht gegen argumentieren. Das ist klar.
Also ist es wahrscheinlicher, dass Würzburg in die Relegation kommt?
Ich weiß, erstens bin ich kein Statistiker und kann keine Wahrscheinlichkeiten aufstellen. Und zweitens ist es wirklich noch, da sind echt noch viele Spiele, ne? Wirklich, du sagst es selbst, da müssen noch viele Spiele gespielt werden. Und so verrückt, wie die dritte Liga gerade eben ist, würde ich mir bei uns keine Prognose zutrauen und bei Dynamo. Ja, das ist, wie du sagst, das war jetzt ein guter Schritt, allerdings auch gegen den Lieblingsgegner, gegen den man irgendwie gefühlt machen kann, was man will. Man gewinnt am Ende das Spiel. Ja. Und ich habe die erste Halbzeit gesehen und fand's wirklich erschreckend. Da war ich echt, ich weiß, wie sowas zustande kommt. Das ist klar, ne? Wenn du kein Selbstvertrauen hast und völlig verunsichert bist, dann kommt sowas zustande. Hat jeder von uns Spielern schon mal gehabt, zuhauf, so solche Situationen. Aber ja. Umso erstaunlicher, dass man danach noch das 1-0 gegen sich kriegt oder das 0-1 und dann das Spiel noch dreht. Also das spricht schon auch irgendwie wieder mal für die Truppe, dass sie vielleicht doch noch selbst auch den Funken Hoffnung hat, der es nötig ist, um das noch zu schaffen. Weil, naja, es ist trotzdem immer noch sehr, sehr viel Arbeit.
Und was ist also jetzt wahrscheinlicher?
Ich würde sagen... Ich weiß es nicht, Jens. Ich möchte mich, das ist mir, beide Vereine liegen mir zu sehr am Herzen, als dass ich da jetzt,
Mann. Also ich kriege hier heute am 2. März keine klare Aussage von Sebastian Schupan. Das ist, ja, nur gut. Aber es war schön, dich mal wieder gesehen zu haben in Zwickau. Wir hatten ein kurzes Treffen nach dem Spiel. Sebastian war natürlich happy über den Sieg und ein bisschen gequatscht. Robert Koch war auch noch da, ehemaliger Dynamo. Er hat ja auch selbst mal in Zwickau gespielt. Gab es ein kurzes Schwätzchen. War ein kurzes, aber nettes Wiedersehen.
Das stimmt. Hat mich auch sehr gefreut. Wir hatten uns ja schon vorher verabredet quasi für nach dem Spiel und Kochi war eine komplette Überraschung, habe ich nicht gewusst und hat mich natürlich auch gefreut. Wir haben uns echt eine Weile nicht gesehen jetzt.
Trainiert jetzt eine Nachwuchsmannschaft in Niesky.
Genau, Kochi ist sehr, sehr fleißig. Kriegt, glaube ich, auch, wenn ich das jetzt sage, darf ich das sagen, kriegt das dritte Kind, also auch in dem Sinne fleißig.
Er kriegt es nicht, seine Frau kriegt es.
Ja, genau. Die Kochs kriegen das dritte Kind. Genau. Und alles wunderbar. Also da hat mir einen richtig guten Eindruck gemacht, der Kochi, und habe ich mich echt gefreut.
Auf jeden Fall. War schön. Und dann wurde der Samstag aber nicht mehr so schön. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dann nach Hause gefahren. Ihr habt sicherlich schön Rampensau gehört. Und dann habe ich Radio gehört und habe mir die ARD-Schlusskonferenz reingezogen. Und da dachte ich echt, das Abendland geht unter. Also zwei Frauen, die da wirklich das Schlimmste vom Schlimmen beschrieben haben. Die Szenen, die sich da in Hoffenheim abgespielt haben, vor allem dann in der zweiten Halbzeit, ja, als das Spiel kurz vor dem Abbruch stand, als die Bayern-Anhänger, die Bayern-Ultras, die Banner hochgehalten hatten gegen Dietmar Hopp. Und dann hatten sich ja beide Mannschaften nach der Spielunterbrechung vereinbart, dass man sich dann für die letzten 13, 14 Minuten den Ball hin und her spielt. Das war auch ganz okay, aber das wurde natürlich medial ausgeschlachtet in den letzten 48 Stunden. Und wir müssen natürlich auch ein bisschen drüber reden. Also eins ist für mich schon mal klar, dass man einen 79 Jahre alten Mann, der sich für seinen Verein verdient gemacht hat, der da viel investiert hat, der auch viele gute und positive Dinge bewegt hat, den muss man natürlich so nicht diffamieren. Und dass dem das wehtut, das ist ganz klar. Man muss das Hoffenheimer Modell aus meiner Sicht auch nicht mögen und sollte sich auch in diesen Zeiten von 50+1 damit kritisch auseinandersetzen. Die Beleidigungen sind grenzwertig und gehen auch über das gute Maß hinaus. Aber ich fand vieles von dem, was dann darüber berichtet wurde und wie das dargestellt wurde, auch über das Maß hinausgehend. Wie siehst du es?
Also erstmal haben wir uns ja beide nach dem Spiel auch darüber kurz geschlossen und ich würde es echt auch cool finden, wenn wir mal eine ganze Folge einfach über Fußball reden könnten. Wir haben es beide selbst gesagt, ne? Aber im Moment ploppt alle drei Tage wieder ein Thema und wieder ein Thema und wieder ein Skandal auf und wir müssen das natürlich ansprechen, weil das extrem wichtig ist, aber es ist natürlich einfach unschön, dass das gerade so auf dem Rücken des Fußballs ausgetragen wird. Und ja, zu Dietmar Hopp, also ich habe vorhin noch versucht, mit unseren Fans, zu denen ich ja einen ganz guten Draht habe, ein paar Infos zu kriegen, was da jetzt, da muss es ja so eine Art Zusammenschluss gegeben haben, so einen inneren, die gesagt haben, ey, wer da jetzt Bock drauf hat, den irgendwie fertig zu machen, dann der kann gern dabei sein, aber also mir erschließt sich die ganze Sache nicht so richtig hundertprozentig. Also ich verstehe natürlich...
Es geht ja nicht um Dietmar Hopp.
Es geht nicht um Dietmar Hopp. Ich weiß schon.
So.
Es geht ja um
die Kollektivstrafen für das Fehlverhalten einiger Dortmunder Fans. Man muss das Ganze nochmal aufrollen. Im letzten Auswärtsspiel von Borussia Dortmund Ende des vergangenen Jahres hat es da wieder Banner gegeben. Borussia Dortmund ist besonders kritisch mit Dietmar Hopp. Auch über das gute Maß von Anstand hinaus, muss man auch sagen. Hopp hat geklagt, auch vor einem ordentlichen Gericht. Und auch der DFB hatte Borussia Dortmund verurteilt, zunächst auf Bewährung. Und die Bewährung wurde nach dem letzten Auswärtsspiel zurückgezogen. Und jetzt darf Dortmund bis zum Jahr 2022 keine Auswärtsfans mehr mit nach Hoffenheim nehmen. Und das ist natürlich ein Strafmaß, was man als Kollektivstrafe bezeichnen kann. Und der DFB hat ja irgendwann mal gesagt, es wird keine Kollektivstrafen mehr geben. Und dagegen laufen jetzt die Ultras, nicht nur die von Borussia Dortmund, sondern auch die von anderen großen Vereinen Sturm.
Okay, ja, das, also den Ansatz verstehe ich natürlich, aber wie das jetzt nach außen getragen wurde, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Also das finde ich desaströs und auch beschämend wirklich, weil ich glaube, von allen Gönnern und Mäzenen oder wie man das auch nennen mag, ist für mich Dietmar Hopp mit Abstand der, den man als Schablone dafür nehmen kann, dass wenn irgendwie du jemanden installierst, der dir was Gutes tun will, dann doch so eine Art Dietmar Hopp, der immer im Hintergrund ist, nicht die großen Reden schwingt, nicht mit den Geldscheinen wedelt und sagt, hier, wer braucht noch was, der kommt zu mir, so nach dem Motto. Also ich glaube schon, dass Dietmar Hopp unheimlich viel für die Region, diese Rhein-Neckar-Region, so nennt man das ja, glaube ich, ne, gemacht hat. Und mir tut Dietmar Hopp ehrlich richtig leid. Man hat es in seinem Gesicht förmlich gesehen, wie das entgleist ist, als er das sehen musste. Und von daher verstehe ich den Ansatz, warum die Fans sauer sind und finde das auch gerechtfertigt, wenn man sagt, es soll keine Kollektivstrafen mehr geben und dass es die jetzt wieder gibt. Aber wie sie das dann kundgetan haben und auf welche Art und Weise, ist absolut skandalös und wirklich nicht gut.
Hm. Ich finde es trotzdem schwierig, dass man jetzt sagt, okay, alle Ultras raus aus den Stadien oder Mario Basler hat ja gesagt, die Bayern-Ultras müssen jetzt in den Knast. Also ich finde, man muss da schon differenzieren. Bleiben wir erstmal beim Thema Ultras. Ultras werden, wie gesagt, auch gerne unter Generalverdacht gestellt. Aber die machen eben auch viel Gutes. Karitative Aktionen, starke Choreos, zuletzt auch immer wieder zu sehen. Gerade die Bayern-Ultras mit Choreografien für ihren ersten Vereinspräsidenten, für Kurt Landauer, der ja jüdischen Glaubens war. Also damit auch ein starkes Zeichen für Antisemitismus. Und das muss man eben auch mal sagen. Die engagieren sich auch sozial. Und man kann Ultras nicht gleich mit bösen und pöbelnden Fußballfans gleichsetzen. Und dass die über das Ziel hinausschießen, ich glaube, das wollten die sogar, um auf sich aufmerksam zu machen, weil ich denke, sie haben in den letzten Wochen wieder gespürt, dass sie nicht erhört werden vom DFB, von der DFL und haben dann dieses Mittel genutzt. Das ist ja manchmal auch so bei bockigen Kindern, die nutzen dann auch so Mittel, die vielleicht die Eltern nicht gerade schön finden.
Ja, aber das so auf Dietmar Hopps Rücken auszutragen und diese, also allein die Wortwahl ist ja schon, ich möchte das gar nicht wiederholen, aber das ist ja, Dietmar Hopp hat auch Kinder und das sollen sich die Leute mal vorstellen, wenn deren Kopf im Stadion in einem Fadenkreuz hängen würde und du und deine Familie das mit ansehen müsste, also allein der Gedanke, der lässt mich so ein bisschen schaudern und das finde ich schon echt grenzwertig. Ich bin voll bei dir, dass Fußball ohne die Ultras und ohne die treuesten der treuen Fans kann ich mir auch nicht vorstellen. Und ich glaube auch nicht, dass das darauf hinausführen wird. Aber es ist jetzt natürlich sehr, sehr viel passiert in letzter Zeit. Und ich glaube, dass der FC Bayern da jetzt auch so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, ich glaube, dass sie sehr hart zuschlagen werden und da wohl so ein bisschen ein Exempel statuieren wollen vielleicht. Und das wird sicherlich dann auch Anlass für andere Vereine sein, zu gucken, wie weit funktioniert das, wie sind sie es angegangen und wie haben die Fans reagiert. Ich denke, dass es jetzt eine sehr spannende Zeit wird, um zu sehen, was kann man Sinnvolles machen. Also ich bin auch kein Freund davon, da jetzt einfach mit dem Schwert durchzuhauen und zu gucken, was da übrig bleibt, sondern das muss man ja schon intelligent, das Wort hat Karin Rummenigge, glaube ich, auch benutzt, intelligent regeln. Und ja, aber wie die Lösung da jetzt aussieht, boah, da bin ich selbst gespannt. Also, aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass die Bayern da jetzt nicht zimperlich sein werden. Was denkst du denn?
Ich glaube, die Fußballoberen, DFB, DFL, vielleicht auch die Top 5 der Bundesliga werden sich noch mehr von der Basis entfernen, wenn ich das so sehe und wenn ich auch das letzte Wochenende so sehe. Also das ist mir alles ein bisschen too much und wenn der DFB und die DFL jetzt in den gleichen Fällen oder in ähnlichen Fällen jetzt auch so reagieren, dann war es ein gutes Wochenende. Aber aus meiner Sicht wird mit zweierlei Maß gemessen aktuell. Denn wo war denn die DFL und der DFB beim Fall Thuringia-Niger? Da gab es nicht mal eine Stadiondurchsage bei diesem Pokalspiel. Nichts, gar nichts. Wo waren denn DFB und DFL bei Clemens Tönnies, dem Aufsichtsratsboss von Schalke 04? Der hat einen ganzen Kontinent beleidigt. Da ist auch nichts passiert. Wo waren DFB und DFL bei Timo Werner? Wo waren DFB und DFL, als es ein Banner gab, Freiheit für Sergej W., Attentäter auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund? Und frag mal nach, wie Martin Kind, Oliver Kahn, Manuel Neuer durchbeleidigt werden. Also ich finde, da ist eine absolute Doppelmoral da. Und wahrscheinlich ist Moral beim DFB dehnbar und flexibel.
Ja, da gebe ich dir echt recht, vollkommen, weil da setzen sich jetzt natürlich auch selbst so einen Punkt, wo sie dann danach auch dran gemessen werden. Also das wird sehr, sehr interessant zu sehen sein, wie sie dann bei anderen Arten von Strafen durchgreifen werden und bei anderen Arten von Vergehen, weil, wie du sagst, ich sehe da jetzt auch keinen Unterschied, ob da jetzt Dietmar Hopp beleidigt wird oder das mit Timo Werner oder du hast alle aufgezählt, die Beispiele, das war alles auf derselben Stufe und da kann man sicherlich gespannt sein und klar, man kann es jetzt nicht mehr rückgängig machen, die ganzen anderen Entscheidungen davor oder man kann da jetzt nicht noch nachträglich Strafen aussprechen, aber wie du vorhin sicher auch treffend gesagt hast, wird es wichtig sein, wie das in Zukunft aussehen wird. Also das wird sicherlich nicht einfach. Ich glaube, da müssen sie sich jetzt auch ganz genau überlegen, wie sie da handeln und ob das überhaupt dann in Zukunft durchführbar weiter ist. Und
ich finde, man darf auch den FC Bayern hinterfragen, den Ärmelsponsor, den Flughafen von Katar. Also ich glaube, Katar und Menschenrechte, darf man auch mal hinterfragen. Wird aber auch nicht öffentlich getan. Ist auch nicht das gemacht. Ist alles eine Doppelmoral. So. Und einen Milliardär aus Hoffenheim, da schwingen sich jetzt alle auf und sagen, den müssen wir jetzt schützen. Da gehen wir vom Platz.
Ja, klar. Also man wünscht sich, dass es bei anderen Themen mindestens genauso abläuft. Da gebe ich dir vollkommen recht. Da darf jetzt kein Unterschied mehr gemacht werden, egal was passiert. Und dann würde der DFB auch wieder zu Recht attackiert werden dürfen. Und
Ich finde es auch.
Ich möchte nicht in der Haut der DFL und des DFB jetzt stecken. Weil
das wird weitergehen. Und ganz ehrlich, Kritik muss man äußern können. Wir sind ein freies Land mit Meinungsfreiheit. Und was da gestern in Meppen passiert ist, da wurde ein Banner hochgehalten, hat der Dietmar genug Kohle, wird zu seinem Schutz und Wohle von Leuten, deren Wort nichts wert, mal wieder jemand ausgesperrt. Das ist ein ganz normales Banner. Das ist überhaupt nicht diffamierend. Und auch da wurde das Spiel unterbrochen. So. Also wir haben auch momentan einen Aktionismus von DFB und Schiedsrichtern, die dann sagen, oh, da wurde ein Banner gezeigt. Also ganz ehrlich, weißt du, wie viele Banner in Dresden im K-Block schon gezeigt wurden? Das weißt du selber auch. Und auch in anderen Stadien, in Dortmund auf der Süd, in Schalke auf der Nordkurve, soll jetzt bei jedem Banner das Spiel unterbrochen werden. Was glaubst du, wie viel Spielabbrüche und Unterbrechungen wir dann haben?
Ja, da müssen alle Beteiligten, also nicht nur der Verband, sondern auch wir Spieler und alle Mannschaften, Offizielle, da muss man jetzt sehr feinfühlig zur Sache gehen und man muss genau abstecken, inwieweit man drastische Aktionen wählt und ja, zu welchen Vergehen die nachher auch passen. Also das muss ja alles auch, wie würde ich das sagen, das muss ja alles auch dazu passen. Also wie du sagst, man kann jetzt nicht sagen, bei Rassismus, da sollen alle weiterspielen und da wird nichts gemacht und jetzt wird dann ein Spiel abgebrochen. Ja, also das
der muss schon, DFB hat schon eindeutig hat ja eindeutig in der vergangenen Woche dann ein Paket rausgegeben an die Vereine, was passiert, wenn und wenn Berner gegen Hopp hochgehalten werden. Und das war klar, die wussten ja auch Bescheid, dass sowas kommen könnte. Die sind ja auch informiert. So. Mhm. Also und in den letzten 3-4 Jahren hat es ja diese Banner auch gegeben, da ist nichts passiert.
Ja. Ich meine, wenn das so Banner sind wie jetzt in Meppen, finde ich das okay, aber die andere Art und Weise, das, da bleibe ich dabei. Also das geht für mich trotzdem nicht. Also, und ich finde, das muss auf eine gewisse Art und Weise bestraft werden. Welches Strafmaß da jetzt gewählt wird, dafür bin ich da nicht nah genug dran und ich weiß auch nicht, was da möglich ist und was nicht, aber das gehört sich für mich einfach nicht. Also wenn man kritisch was hinterfragt, dann kann man das auch mit einem cleveren Spruch machen, der zum Nachdenken anregt.
Definitiv, und, ja. Ne? Aber ich glaube, sie wollten mal wieder übertreiben und überspitzen, die Ultras. Man muss ja auch sagen, es hat niemand den Platz gestürmt, es wurde kein gegnerischer Fanblock in Brand gesetzt, es wurde kein Spieler vom Gegner gekidnappt und manchmal hatte ich bei den Medien am Samstag als auch am Sonntag in zahlreichen Diskussionsrunden das Gefühl, genau das ist passiert. Also ja, der ZDF-Reporter hat sich am Samstag im Sportstudio hat dann das Spiel nicht mehr kommentiert. Also Kinder, so schlimm. Also da gibt's noch viel, viel schlimmere Geschichten. Und ich sag mal ganz ehrlich, ich finde das auch grotesk und vollkommen fehl am Platze, den Samstag mit dem Anschlag auf Hanau zu vergleichen. Das steht in überhaupt keinem Zusammenhang. Das wird den Opfern von Hanau auch nicht gerecht.
Ja, ja. Kann ich nichts weiter hinzufügen, Jens.
Und ich sag dir auch ganz ehrlich, wir von den Medien, und da schließe ich mich mit ein, wir haben auch nicht den heiligen Gral der Moral und sollten uns auch nicht hervorschwingen und sagen, ha, wir wissen jetzt, wie es geht. Und schon gar nicht die große Zeitung mit den 4 Buchstaben, die sonst Hass und Missgunst in diesem Land stört. Mir ist schon ganz klar, Sebastian, dass die sozialen Netzwerke sicherlich viel dafür verantwortlich sind, was gerade passiert, für die Verrohung verantwortlich ist. Aber man muss auch sagen, jeder Verein, die ganzen Medien nutzen auch sehr, sehr gerne diese diversen Netzwerke. Ganz kurz, mir gefällt da in dem Zusammenhang ein Zitat von Jim Carrey, dem Schauspieler, der hat mir am Wochenende wirklich aus der Seele gesprochen. Durch all die Lügen und Fehlinformationen im Internet ist inzwischen online jeder gleich überzeugt, dass eine Meinungsverschiedenheit automatisch Hass bedeutet. Was für ein unreifer Unsinn. Man kann doch gegensätzliche Ansichten haben, ohne sich zu hassen. Ja. Ist genau meine Meinung. Und das funktioniert aber nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr. Wir haben neulich mal über Politik mit wirklich ganz anständigen Menschen diskutiert. Es wurde auch richtig heiß. Es ist kein Hass entstanden. Aber in vielen Familien ist es mittlerweile so, die unterschiedlicher politischer Meinung ist, da kann man über das Thema gar nicht mehr ansprechen. Gott sei Dank bei uns nicht. Also bei mir nicht. Bei dir sicherlich auch nicht. Aber es ist, ich kenne viele Freunde, Bekannte, die sagen, nee, über Politik rede ich in meiner Familie nicht. Und ich sehe in der Politik übrigens auch das gleiche Schema wie im Fußball. Die Politiker haben sich von ihrem Volk oder von den Menschen teilweise entfernt. Und die Vereinsoberen, die Verbandsoberen haben sich genauso von den Fußballfans entfernt.
Klar, das ist ja ein Prozess, den wir schon seit Jahren verfolgen und den man auch immer wieder anspricht und immer wieder mahnt, dass es immer weitergeht und dass wir ganz, ganz weit weg aktuell voneinander sind. Und wir sind jetzt natürlich alle auch sehr sensibilisiert durch die ganzen Dinge, die passiert sind in den letzten Wochen. Das war sicherlich alles sehr viel. Und ja, man neigt natürlich da jetzt gerade auch dazu, vielleicht teilweise ein bisschen überzureagieren. Nicht jetzt bei Hanau jetzt zum Beispiel, da kann man nicht genug überreagieren, das meine ich nicht. Aber jetzt zum Beispiel das Wochenende oder andere kleine Sachen, wo man natürlich dann jetzt gerade sehr, sehr, sehr gereizt ist auch und so ein richtiges Reizklima geschaffen wurde und wo der Boden für Diskussionen natürlich echt, ja, das ist echt hart. Also wie du sagst, da gibt es verhärtete Fronten überall, gefühlt geht keiner auf den anderen zu und Lösungen sind im Moment nicht in Sicht. Und das ist traurig einfach, weil ich habe es anfangs schon gesagt, ich würde mich jetzt auch ganz gern wieder über schönen Fußball unterhalten und ja, dazu muss aber was getan werden, dass wir das wieder machen können. Dazu muss getan werden, dazu müssen klare Richtlinien geschaffen werden und klare Planken und alle müssen sich versuchen, daran zu halten. Jeder kann helfen, jeder ist ein Teil davon, jeder kann seinen Teil dazu beitragen, dass es besser wird. Das ist, hört sich sicherlich jetzt gerade so an, als wenn das Ziel dann trotzdem noch weit weg ist, aber ich glaube, damit kann zumindest jeder bei sich selbst anfangen.
Ich bin gespannt auf die nächsten Tage, auf die nächsten Wochen. Pokalspiel Schalke gegen Bayern. Schalke hat ja sofort gesagt, wenn was passiert bei uns im Stadion mit irgendwelchen Bannern, gehen wir sofort runter vom Platz. Bin ich mal gespannt.
Ich kann mir echt auch vorstellen, dass das herausprovoziert oder hervorprovoziert wird von den Fans.
Möglicherweise.
Dass so ein Abbruch mal kommt.
Möglicherweise.
Da bin ich dann auch gespannt, wie wird das denn geregelt? Das ist mir auch noch nicht, oder ich habe mal drüber nachgedacht, aber was passiert denn, wenn jemand runtergeht?
Das Spiel wohl für Hoffenheim gewertet worden, weil wäre ja wegen Bayern-Fans abgebrochen worden. Ich habe, also wie gesagt, das ist ein sehr, sehr weites Feld.
Mhm.
Ja, man kann es nicht sagen, also das entscheidet ja dann DFB oder DFL, bin ich jetzt auch gerade überfragt, wie das dann gehandhabt wird. Es wird ja jetzt auf jeden Fall, der Kontrollausschuss wird sich ja mit den Vorfällen in Hoffenheim befassen und du hast ja vorhin schon gesagt, wird da auch eine Strafe geben. Bin mal gespannt, welche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Punkteabzug geben wird, aber eine Strafe wird es geben.
Sicher.
Und denke ich auch. Ja, da darf man jetzt gespannt sein. Und ich glaube nicht, dass das Ende war. Ich glaube, der DFB bzw. die DFL war ganz zufrieden, dass die Partie Bremen gegen Frankfurt nicht ausgetragen wurde, weil die Frankfurter Fans haben dafür auch, glaube ich, ein Gefühl und haben eine starke Ultragruppierung. Und ich glaube, die hätten auch nochmal einen Banner hochgehalten. Selbst in Berlin, an der Alten Försterei, auch dort wurden Banner hochgehalten.
Mhm. Ja, ich meine, klar, das ist natürlich nur so eine Solidarisierung unter den Fangruppen, die sich da jetzt natürlich benachteiligt fühlen aufgrund dieser Kollektivstrafengeschichte. Und ja.
Sie fühlen sich mal wieder im Stich gelassen vom DFB. Es wurden Versprechungen gemacht und die sind nicht eingehalten worden. Und jetzt wird es, glaube ich, wieder schwierig, an einen Tisch zu kommen, weil der DFB natürlich auch sagt, ja, ihr mit euren Diffamierungen gegen Hopp, das geht so auch nicht und das können wir auch nicht für gut heißen. Ich sag's nochmal, die Beleidigungen von Dietmar Hopp, die sind über das gute Maß des Anstands weit hinaus. Das geht überhaupt nicht, das war geschmacklos. Aber man muss trotzdem versuchen, jetzt wieder an den Tisch zu kommen und zu sagen, okay, wir reden miteinander. Die Ultragruppierung genauso wie DFL und DFB auf der anderen Seite. Und man, da bringt es aber eben nichts, die Fans zu verdammen und zu sagen, nee, ihr gehört nicht in unsere Stadien, ihr müsst raus aus den Stadien. Dann können wir sagen, okay, dann haben wir bald englische Verhältnisse. Dann gibt es ja auch immer das Drohgebärde, dass die Stehplätze abgeschafft werden müssen. Dann sind wir nicht mehr weit von England. Und so schön, was die Stimmung betrifft, ist es im Mutterland des Fußballs nicht. Klatsch, Papa, ja, Ole.
Ja, das wird wahrscheinlich auch eine Überlegung sein, diese androhen werden, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass sie das direkt so praktizieren würden, aber ich denke schon, dass da auch Drohungen ausgesprochen werden, denke ich, seitens der DFL und des DFB. Und ich glaube aber auch, dass die Ultras sehr gut vorbereitet sein werden für diese Gespräche, weil ja, sie machen sich ja nun mal den großen Teil des Tages darüber sehr viel Gedanken und das ist deren Leben oder ein großer Teil ihres Lebens und von daher werden sie da auch ihre Argumente hervorbringen und ich hoffe, dass dann auf beiden Seiten auch Leute am Tisch sitzen, die kompromissbereit sind, weil ich glaube, das müssen beide nachher am Ende des Tages sein, um wieder eine rote Linie zu erreichen, wo beide gleichzeitig drauf bestehen können.
Es wird immer Grenzüberschreitungen geben von den Ultras, da bin ich mir relativ sicher. Die werden immer wieder ausloten, wo können sie mal über eine Grenze drüber weg hingehen. Aber ich hatte es vorhin schon gesagt, die Fankultur in Deutschland ist auch nicht nur, aber auch wegen der Ultras einzigartig und wird von vielen Spielern gelobt, weil die Stimmung in den deutschen Stadien wirklich noch was Besonderes ist. Das loben Spieler, die nach Deutschland kommen und sagen, ah, geil hier spielen zu können. Und das ist eben nicht nur in Dortmund, auf Schalke, bei St. Pauli oder Dynamo Dresden oder beim HSV so, sondern in vielen, vielen anderen Stadien. Erste, zweite, dritte, vierte Liga. Und wenn wir dieses Stadion weiter behalten, diese Stimmung weiter behalten wollen, ich glaube, dann muss man aufeinander zugehen und muss kompromissbereit sein.
Ja, sehen wir beide ähnlich.
Sebastian, Themawechsel. Ja. Schreibst du Tagebuch?
Ich schreibe kein Tagebuch, nein.
Das hätte mich gerne interessiert. Er hätte mich auch mal interessiert, wie du so mich eingeschätzt hast. Kein Mehrwert.
Immer nur positiv. Ja, aber am positivsten hätte ich gewertet, dass du den toten Vogel daheim gelassen hast am Wochenende.
Stimmt, stimmt. Du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Jürgen Klinsmann. Ja. Seine Abrechnung mit Hertha BSC. Das 22-Seiten-Protokoll. Was hast denn du gedacht, als du am Mittwoch... Ganz ehrlich, ich habe lange nicht mehr die Sportbild geholt, aber am Mittwoch habe ich sie mir mal wieder geholt, nach langer, langer Zeit, müssen schon Jahre gewesen sein, weil irgendwie neugierig war ich dann auch. Also klar, das wollte ich dann auch irgendwie durchlesen. Ich dachte erst, ja, Fake oder so, also wie viele, aber ja, war kein Fake.
Nee, ich habe es mir nicht geholt, Jens, und ich habe es auch nicht ganz umfänglich gelesen. Hab natürlich
Kannst du das sogar anhören? Gibt es auch zum Anhören,
Ich habe mir Auszüge oder Auszüge gesehen und ist natürlich harter Tobak. Ist auch sicherlich übers Ziel hinausgeschossen, aber ich glaube, da sind auch einige Wahrheiten dabei.
Aber kann sich einer, der in Berlin und München als Clubtrainer gnadenlos gescheitert ist, sowas erlauben? Also der Sound da etwas in die Welt hinaus? Nach dem Motto, keiner kann was außer mir, macht sich dann still und leise aus dem Staub, ja, ganz still nicht, aber macht sich eben aus dem Staub und lässt einen Scherbenhaufen bei der Hertha quasi zurück.
Ich weiß nicht, ob man sagen kann, ob er sich's erlauben darf. Schwierig zu sagen, ich weiß nicht, er hat es halt einfach gemacht. Also er wollte irgendwie da nochmal die Leute sensibilisieren, die damit Hertha oder dies Verein wichtig ist, die Hertha, und wollte halt, glaube ich, aufzeigen, sicherlich sehr, sehr überspitzt am Ende, weil wenn alles so schlecht wäre, dann, wie er da aufgezeigt hat, dann wäre der Verein quasi nicht überlebensfähig so richtig. Das
hat ja alles schlecht gemacht. Preetz, Gegenbauer, Medizinabteilung, Medienabteilung, eigentlich alles schlecht. Also so müsste eigentlich Hertha BSC, wie du schon sagst, Regionalliga maximal spielen.
Mhm. Ja, aber ich meine, es gibt sicherlich also Ansatzpunkte, wo man schon drüber nachdenken kann. Ich meine, Preetz und Gegenbauer, die sind jetzt schon sehr lange im Amt, und man sagt ja, dass man irgendwann so ein bisschen betriebsblind wird, wenn man zu lange vielleicht für einen Verein oder Arbeitgeber tätig ist und dann irgendwann so den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, weil man eben schon zu lange da ist, zu viele Leute, und das ist eben genau nicht Klinsmann sein Ding. Ne? Wenn Klinsmann kommt, dann würde er am liebsten gern die Leute raushauen, die am längsten da sind, weil der denkt, dass die nicht bereit sind für Neuerungen und nicht bereit sind, sich zu ändern und dem Verein eine andere Richtung zu geben. Und Preetz, Preetz kann man sicherlich auch ein bisschen kritisch sehen. Also da hat hat er jetzt nicht ganz entscheidend vorangebracht in den letzten Jahren. Im Gegenteil, ist er auch zweimal abgestiegen, glaube ich, ne? In seiner Zeit, und hat es nicht geschafft, dem Club irgendwie eine Identität zu verleihen. Wir haben es ja auch schon immer in unseren Saisonvorschauen besprochen, dass ich nicht weiß, für was Hertha so richtig steht. Für was da gibt's was, wo du denkst, okay, für das steht Hertha?
Aber das ist ja seit 30 Jahren so. Eigentlich seit 30 Jahren versucht der Verein der Hauptstadtverein zu sein. Und ist es ja irgendwie nicht. Es ist immer noch der Verein der Westberliner. Nun kommt noch erschwerend hinzu, dass Union Berlin im letzten Sommer aufgestiegen ist. Das macht die Lage nicht einfacher. Und klar, sie haben ein paar Mal in der Champions League gespielt, Ende der 90er Jahre. aber so richtig, hast schon recht, also sie haben nicht irgendwie das sexy Image eines Hauptstadtvereins. Es ist wirklich der trögeste Hauptstadtverein in Europa, ja, den ich kenne. Also das muss man wirklich so sagen. Aber ob das nun allein die Schuld von Michael Preetz ist, weiß ich auch nicht. Aber es wird natürlich was an ihm hängen bleiben. Das glaube ich nämlich so oder so, weil jeder wird sagen, ach Mensch, was der Klinsmann über dich gesagt hat, war ja nicht besonders fein. Und jeder wird denken, ah, der Preetz bringt es irgendwie nicht.
Ja, natürlich. Ich denke, dass Klinsmann das vielleicht am Ende des Tages auch erreichen wollte. Dass das vielleicht teilweise nicht wahr ist, das interessiert ja jetzt am Ende des Tages schon keinen mehr. Wenn du jetzt gerade wenn jetzt gerade das Wort Preetz fällt, dann denkst du automatisch an die letzten Aussagen von Klinsmann. Das bleibt hängen, das wird bei vielen hängen bleiben. Da können wenige Leute wahrscheinlich differenziert das genau betrachten. Und ja, ich denke, ich meine, Klinsi, man muss ja sagen, er hat dieses Amerikanische einfach voll angenommen. Dieses immer Großdenken und das auch nach außen tragen und immer das vielleicht sehr, sehr übertreiben und einfach dieses Selbstbewusstsein, das ist ja in Amerika gern gesehen, sowas. Das wollen ja die Leute sehen, dass man hohe Ziele hat und dass man denen hinterherträumt, American Dream und so. Sowas wollen die ja sehen, aber das ist eben mit Deutschland nicht zu vereinbaren. Das geht eben bei uns nicht. Wir sind nicht so gestrickt. Wir sehen das sofort als arrogant an und als Anmaßung. Und von daher, glaube ich, war es ein bisschen blauäugig von ihm zu denken, dass er das hier so hertragen kann, weil er ja trotzdem einen Großteil seines Lebens auch in Deutschland verbracht hat und eigentlich wissen müsste,
genau, dass das
hier nicht so ganz cool ankommt, so eine Vision zu teilen.
Der Big City Club, also das war ja wirklich grotesk. Guckt ja an, wo Hertha BSC jetzt dasteht. Also und was mir wirklich richtig auf den Kranz geht, ist, dass er keine Selbstreflexion zeigt. Also was er gemacht hat, war alles super. Und die Fehler haben nur die anderen gemacht. Das kann es doch auch nicht sein.
Ich denke jetzt nach einer Zeit, wo er ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen wird, wird er sich bestimmt mal zu Wort melden und dann sicherlich auch mal ein bisschen relativieren. Ich glaube, er hat jetzt bestimmt oder wird sich jetzt ein bisschen Zeit nehmen, das Ganze mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen und zu reflektieren. Und dann gucken wir mal, ob er das dann in 2-3 Monaten, die sicherlich ins Land gehen werden, ob er das dann auch noch so sieht.
Aber sein Image ist doch ins Bodenlose
gesunken. Sein Image ist dahin, ja. Also in Deutschland kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass jemand nochmal die Dienste von Jürgen Klinsmann in Anspruch nehmen wird.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Cool fand ich Thomas Kraft, der wurde ja jetzt ins Tor gestellt beim Spiel in Düsseldorf und im Training muss er gesagt, ja, da muss er richtig reingehauen hat und muss gesagt haben, ich muss doch meinen Mehrwert steigern, weil er Klinsmann zu ihm gesagt hat, ständig verletzt und hat keinen Mehrwert mehr. Also er hat ja alle Spieler eingeordnet und also das fand ich schon grotesk, wobei mir gesagt wurde, das machen Trainer gerne dann auch so. Es ist ja auch wichtig. Intern finde ich das ja auch gut, aber es darf eben nicht an die Öffentlichkeit getragen werden. Ja. Auch ein ehemaliger Trainer von Dynamo hat so ausführliche Analysen gemacht, den du auch kennst.
Ja?
Ja, muss dafür auch ein Experte gewesen sein, habe ich gehört. Der damalige Abstiegstrainer von Dynamo Dresden. Im Jahr 2014. Der hat auch eine größere Saisonanalyse dann nochmal betrieben.
Okay. Ja, das habe ich jetzt schon verdrängt.
Okay. Gut. Gut.
Glaubst also du, nicht den Abstieg, das wird immer ein schwarzer Punkt in meiner Laufbahn sein und auch die dunkelste Stunde mit Abstand, aber die Arbeit mit Olaf Janssen habe ich verdrängt.
Okay. Glaubst du, dass sich die Hertha rettet? Haben 6 Punkte weiter vor?
Ja. Die Hertha rettet sich. Ich glaube, im Endeffekt haben sie dann doch zu viel Qualität im Kader, weil ich glaube, der Kader gibt schon ein bisschen mehr her als das, was sie im Moment abliefern. Ich sage jetzt nicht, dass die in Europa spielen müssen, aber so einen knapp einstelligen Tabellenplatz würde ich ihnen trotzdem schon zutrauen. Also,
knapp einstellig noch in dieser Saison?
Nee, allgemein jetzt sowas, was jetzt so die Qualität des Kaders angeht, wo ich denken würde, das könnte man schon schaffen.
Ja, und den Sportkamerad, den sie sich hier aus Lyon holen, der scheint ja ganz gut zu sein. Der hat ja gegen Juve gleich mal gescored.
Ja, klar. Also deswegen sage ich ja so ein Piontek vorne und ein Kunja, das sind sicherlich hochkarätige Spieler, die durchaus zu höheren Sachen berufen sind. Und von daher denke ich schon, dass sie das sogar relativ entspannt am Ende schaffen werden.
Zweite Liga. die Fans deines Ex-Vereins juchzen schon, denn der Vorsprung ist ja nochmal gewachsen. Wir haben jetzt schon 9 Punkte Vorsprung auf Platz 3. Die Rede ist von Arminia Bielefeld und gewinnen halt auch solche, ja, Spiele, wo man Arbeitssiege braucht, die fahren sie dann eben auch ein. Da ist dann Herr Klos da und schießt das 1-0 gegen Wien Wiesbaden.
Ist so lustig, wir haben heute noch, also wir waren ja am Samstagabend ein bisschen unterwegs und
aber ohne Klos.
Ohne Klos, na klar, der musste ja schlafen, der musste sich ja vorbereiten. Wir waren unterwegs und irgendwie habe ich das Bedürfnis gehabt, ihm zu schreiben und ihm zu sagen, hey, viel Glück für Sonntag dann quasi und baut den Vorsprung aus. Und das war ja das erste Mal, dass Rüdiger Rehm quasi nach Bielefeld kam. Mhm. Und er war da schon so ein bisschen, ja jetzt nicht, also er war schon ein bisschen nicht hibbelig, aber er war sich auch nicht ganz sicher. Und ja, nichtsdestotrotz haben sie es wieder irgendwie geschafft. Ich glaube, ich habe das Spiel nicht ganz gesehen, weil ich mit meinen Kindern zu tun hatte. Und war, glaube ich, dann so eine Art Arbeitssieg. Mhm. Aber zu Hause noch kein Gegentor in 2020 kassiert. Und ja, Klosi vorne drin. Das ist natürlich eine Sache, mit der man arbeiten kann. Und 9 Punkte auf dem Relegationsplatz und 12 auf den 4. ist natürlich jetzt schon echt eine Ansage. Und ich möchte da jetzt keinen Arminia-Fan irgendwie schlechte Sache irgendwie ins Ohr legen.
Aber
ich glaube
schon, dass man Orakel spricht.
Dass man das, also dass man zumindest Platz 3 erstmal relativ sicher hat.
Ja.
Und
das ist eine mutige Aussage.
Dass da jetzt nichts mehr passiert.
Da lädt sich Herr Schuppan aber weiter aus dem Fenster.
So, was würdest du trotzdem nicht sagen? Wenn Dynamo jetzt 9 Punkte Vorsprung hätte, würdest du sagen, nee, das ist noch nicht gegessen.
Was du erzählst. Aber habe ich letzte Woche auch gehört. Wir haben, unser Musikchef im Sender ist Engländer, gebürtiger Engländer. Der muss sich viel Hohn und Spott ertragen lassen durch den Brexit. Aber der ist leidenschaftlicher Fan vom FC Liverpool. Und da habe ich gesagt, na Mensch, Pete, dieses Jahr gibt es da viel Grund zu feiern. FA Cup, Champions League und endlich die Meisterschaft, die erste Meisterschaft nach 1990. Habe ich gesagt, hey Jens, wir haben noch längst nicht die Meisterschaft. Und ich musste an den am Samstag denken, als der FC Liverpool jetzt nach 44 Spielen das erste Mal verloren hat, dachte ich, Pete wird sicherlich jetzt auch sagen, Pete heißt er, die Meisterschaft ist längst noch nicht in Sack und Tüten. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass der FC Liverpool englischer Meister wird, trotz der
Niederlage. Das kann man ja überhaupt nicht vergleichen. Also das ist ja wirklich, das sind 20 Punkte, die Liverpool da Vorsprung hat.
12 Punkte verspielt Arminia Bielefeld, auch nicht mehr. Also das.
Naja, du musst halt dran denken, eigentlich gibt es kaum eine Mannschaft, die mal ohne eine Schwächeperiode durch so eine Saison kommt.
Stimmt.
Und Arminia hatte noch keine. Ich meine, ich will nicht sagen, dass die noch kommen muss. Das muss natürlich nicht so sein. Klar, also am besten natürlich nicht. Aber wenn du mal 3-4 Spiele nicht gewinnst und Hamburg und Stuttgart sind dann trotzdem, sie jetzt natürlich gerade einen Rückschlag erleiden mussten, immer in der Lage, auch mal 3-4 Spiele hintereinander zu gewinnen.
Und dann die nächsten Gegner, ich glaube, Ende März wissen wir Bescheid. Spielen jetzt in Stuttgart, zu Hause gegen Osnabrück und dann in Hamburg.
Ah, okay. Ja. Ja, ich wusste nicht, dass die jetzt schon so schnell kommen. Die Spiele sind natürlich beide auswärts. Das macht die Sache nicht leichter, aber da hat Bielefeld natürlich den Vorteil, dass selbst ein Punkt Gold wert wäre.
Also richtig.
Das ist schon mal die anderen Mannschaften, die müssen beide auf Sieg spielen, komplett in den Spielen. Das kommt Arminia sicherlich zugute, obwohl Arminia jetzt keine Mannschaft ist, die gerne kontert oder so. Also die wollen ja schon lieber auch das Heft selbst in die Hand nehmen. Mhm. Von daher bin ich echt gespannt. Ich sage, ein Sieg von den beiden Spielen würde schon reichen, um
und das Heimspiel gegen Osnabrück.
Genau, um die Ansprüche zu untermauern und dann nachher auch den Weg in die Bundesliga zu finden. Also ich würde es wirklich zu gern sehen, wirklich. Mhm. Ich kann es da auch kaum erwarten, das zu sehen, die ganzen Bilder zu sehen. Und
hoffe, dass es so stattfindet.
Bielefeld hat einen schönen Balkon, ja. Da passen einige Leute hin und das wird dann sicher auch der Fall sein.
Was ist mit dem HSV?
Der HSV muss einem die Sorgenfalten in die Stirn stempeln gerade. Also das ist echt, ich meine, wir haben es vorher gesagt, im Erzgebirge ist es natürlich nicht ganz so leicht. Ne? Also die hatten natürlich keine gute Phase bisher, aber gerade in solchen Spielen kann das natürlich wirklich eine Bastion sein. Und das war es dann auch. Und Jetzt ist es wahrscheinlich auch mit der Ruhe bei Dieter Hecking mittlerweile vorbei, weil der kann natürlich auch nur ein gewisses Maß an Sachen abhalten von der Mannschaft. Und mittlerweile haben sie sich jetzt natürlich selbst in die Lage gebracht, dass da kaum noch, da gibt es jetzt keine Ausflüchte mehr. Also die müssen jetzt liefern. Und das sieht danach im Moment nicht aus, ehrlich gesagt.
Hecking hat gesagt, es ist schwer, das Geschehene sofort in Worte zu fassen nach der Niederlage. In Aue, auch die Geduld der Fans ist aufgebraucht. Also die waren wütend, gepfiffen, haben die Spieler auch beschimpft, wie das dann so üblich ist. Der HSV mal wieder ein stürmisches Frühjahr, wie fast immer in den letzten Jahren.
Ja, aber auch hausgemacht, ne? Also wirklich hausgemacht. Da dürfen sich jetzt auch in keinster Weise beschweren darüber, weil mit dem Anspruch und der Qualität, die du dann auch hast und die du jetzt nochmal in der Winterpause mit dem Schaub-Transfer dann nochmal dazugeholt hast, da ist natürlich, da kannst du jetzt nicht sagen, wir wollen halt bis zum Ende oben dabei sein oder irgendwie sowas. Das zieht natürlich alles nicht. Nee. Und jetzt spielst du gegen deinen absoluten Angstgegner Regensburg, wo es letztes Jahr zwei krachende Niederlagen gegeben hat. Und nichtsdestotrotz erwartet natürlich kein HSV-Fan weniger als einen Sieg.
Einen klaren Sieg. Einen überzeugenden Sieg.
Einen klaren Sieg sogar, ja. Und
dann spielst du in Fürth, die auch nicht ganz schlecht drauf sind. Fragt man Stuttgart nach. Und dann kommt Arminia Bielefeld. Und dann geht es nach Stuttgart. Also die nächsten vier Spiele, auch da für mich richtungsweisend.
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon eine gute Sache, die du da gesagt hast. Ende März werden wir wirklich ein relativ klares Bild vielleicht sogar schon haben.
Vielleicht nach der also vor der Länderspielpause können wir da schon gucken, was zumindest oben drin ist in der zweiten Bundesliga. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und die Augen sind natürlich gerichtet auf den einstigen Bundesliga-Dino, auf den Hamburger SV. Und schau an, Darmstadt 98, wir haben ja letzte Woche drüber geredet. Auch die rocken weiter, haben den vierten Sieg in der Rückrunde eingefahren mit dem Erfolg gegen Heidenheim 2-0. Über den Sieg werden sich sicherlich auch der HSV und der VfB Stuttgart gefreut haben, denn dadurch ist Heidenheim nicht rangerückt. Aber damit hat die Mannschaft auch Charakter bewiesen, finde ich. Denn Dimitrios Kramotzes hat ja unter der Woche gesagt, er wird im Sommer den Verein definitiv verlassen, egal was kommt. Und die Mannschaft hat gesagt, nö, wir setzen ein Zeichen für unseren Trainer und wir machen weiter mit ihm bis zum Sommer. Ich glaube, er wollte einen längerfristigen Vertrag haben. Der Verein hat ihm nur einen Vertrag für ein Jahr angeboten. Das war ihm ein bisschen zu wenig. Ich kann Kramotzes schon verstehen, denn seine Bilanz ist gar nicht schlecht. 13 Siege, 13 Remis, 8 Niederlagen. Sicherlich nicht immer der schönste Fußball, den er spielen lassen hat. Aber der Erfolg gibt ihm recht und der ist allemal da. Und er hat Darmstadt 98 aus meiner Sicht ein Stück weit weitergeführt und hat auch Werbung in eigener Sache betrieben. Darmstadt hält sich zugute, dass sie Kramotzes sozusagen von der Trainerbank hochgeholt haben und jetzt von ihm keine Dankbarkeit verspüren.
Ja, okay, da sind wir natürlich beide, glaube ich, zu weit weg, um uns da ein absolut detailliertes Bild machen zu können. Aber so aus der Ferne heraus würde ich auch sagen, verstehe ich es nicht so richtig, weil du hast ja, wie sie selbst ja natürlich auch gesagt haben, einen Trainer hochgezogen und auch einen Trainer mit Perspektive, glaube ich. Also der ist ja auch lange noch nicht fertig in seiner Entwicklung. Der ist jetzt im zweiten Jahr, glaube ich. Und da kann man ja auch nochmal Entwicklungssprünge erwarten, nicht nur von der Mannschaft, sondern dann auch von ihm. Und von daher überrascht mich das schon, weil Darmstadt ist natürlich, ist ein cooler Verein irgendwie, so ein kultiger Verein für mich auch mit dem Stadion und so. Ich glaube, es gibt echt sehr, sehr viel schlimmere Vereine in der zweiten Liga, um da tätig zu sein. Und von daher finde ich es so ein bisschen unnötig irgendwie, dass man sich da jetzt so selbst ein Bein stellt.
Zumal der Verein ja sagt, okay, wir begeben uns jetzt sofort auf Trainersuche und der neue Trainer, der bekommt dann wahrscheinlich nicht nur einen Vertrag für ein Jahr, sondern dann für 2 Jahre.
Das wird
möglicherweise so kommen. Also konnte man so durch die Blume schon durchlesen. Also das ist für mich schon komisch.
Ja, vielleicht gibt es da irgendwas, was wir nicht wissen.
Sicherlich spielen die Finanzen bei Darmstadt 98 jetzt aktuell auch eine Rolle durch den Stadionumbau, den sie dort am Bölle machen. Da sind sie jetzt nicht auf Rosen gebettet. Klar, dass die 2 Jahre in der Bundesliga taten Darmstadt 98 gut, aber sie sind jetzt nicht der reichste Zweitligaverein.
Bestimmt nicht, ne? Da würde ich auch, da würde ich mir anschließen.
Ja. Gehen wir in die dritte Liga, haben wir ja schon ein bisschen besprochen über den Sieg von Würzburg in Zwickau. Und wir wollen auch heute nochmal über den Halleschen FC sprechen. Wir haben es ja letzte Woche schon so ein bisschen angedeutet, dass die Zeit von Thorsten Siegner zu Ende geht in Halle. Dem ist so gekommen. Er wurde dann gefeuert oder beurlaubt. Ismail Atalan, den wir hauptsächlich von den Sportfreunden Lotte, aber eben auch vom VfL Bochum kommen, das ist der neue Trainer in Halle. Nur mit Handauflegen funktioniert es aber auch von ihm nicht. Sie haben dann gleich mal verloren in Groß-Asbach. Ich war mir eigentlich relativ sicher, jetzt wird Sebastian definitiv die Augen verdrehen, dass Halle gewinnt nach dem Motto neue Besen, Kerngut. Mein Tipp ist dann
aber den neuen gegangen. Besen gab es ja auch bei Groß-Asbach.
Ja, das stimmt, stimmt. Aber ich war mir trotzdem sicher, dass es in Halle besser funktioniert mit Atalan. Na, hat nicht funktioniert. Beusen hat besser funktioniert.
Beusen hat besser gefegt.
Ja.
Schwierig. Ich bin da auch immer noch dran, das zu bewerten. War jetzt wirklich ein Trainer, den ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, wenn es darum ging, jetzt einen neuen Halle-Trainer zu finden, weil er ja auch noch in Lohn und Brot bei den Sportfreunden Lotte stand. Von daher, ja, ich meine, so schnell, wie das dann passiert ist, da muss ja der Kontakt schon auch wieder ein bisschen länger bestanden haben. Vielleicht haben sogar früher mal schon die Ambition gehabt, ihn zu verpflichten zu wollen,
ja,
und
ist so gewesen.
Hatten ihn schon lange auf dem Zettel und haben demnach jetzt die Chance genutzt. Und ja, da muss man jetzt sicherlich abwarten, denn nach einem Spiel kann man da jetzt noch nicht den Stab über ihm brechen. Das ist sicherlich auch eine schwierige Situation, wo er jetzt erstmal, wie man immer so schön sagt, in die Köpfe der Jungs rein muss. Und ja, das war jetzt halt so ein Spiel, ich glaube, ich habe die Zusammenfassung schon gesehen, dass da gab es auch schon viele Spielanteile für Halle und die haben schon versucht und gemacht, aber in solchen Situationen gelingt dir natürlich auch relativ wenig. Und ja, da hat dann halt eine Aktion das Spiel am Ende entschieden. Und ja, ich bin gespannt, wie er das jetzt hinkriegt. Also das ist sicherlich nicht die einfachste Situation, weil Halle mittlerweile auch einen großen Kader hat, viele Leute hat und dementsprechend dann natürlich auch ein paar unzufriedene Spieler, die dann vielleicht nicht mal im Kader sind sogar. Und das ist sicherlich nicht so leicht zu lösen. Und da sind nicht nur gute trainerische Fähigkeiten, was Fußballer, was die Taktik und so angeht, sondern auch menschliche, empathische Fähigkeiten gefragt. Und das muss er alles zusammenbringen, um das wieder und das wieder in Ordnung zu bringen da.
Ich gucke natürlich immer ein bisschen auch auf die Ostvereine. Bester Ostverein momentan Hansa Rostock auf Platz 10. Und dann sind da alle mittendrin. Also alle müssen sich, ja, Rostock vielleicht nicht, aber alle anderen müssen sich noch stark mit dem Thema Abstiegskampf beschäftigen. Also das wird ein Hauen und Stechen. Also ich glaube schon, dass das ab Magdeburg, ab Platz 12 dann losgeht mit dem Abstiegskampf. Und das, glaube ich, wird auch bis Mitte Mai so anhalten.
Ja, total. Also Magdeburg auf jeden Fall, ab Magdeburg und sogar, ich meine, Uerdingen, das sind nur 5 Punkte. Ne? Also das,
wenn Rostock heute in Münster gewinnt, sind sie raus.
Ja.
Dann stehen sie sogar vor euch.
Dann würden sie noch vor uns stehen, ja. Ich habe auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass Viktoria in Ingolstadt gewinnt, ehrlich gesagt. Also da war ich mir recht sicher, dass Ingolstadt den Bock wieder umstoßen wird, weil das eigentlich so ein prädestiniertes Spiel war, wo ich dachte, okay, da werden sie jetzt ihre Körperlichkeit bringen und das Spiel irgendwie für sich entscheiden. Aber nichts war's und hat natürlich die Sache noch spannender gemacht, dann, das wird echt, ich glaube, es wird beispiellos werden am Ende der Saison. Da werden wahrscheinlich bis 4, 5, 6 Vereine bis zum Ende mit drin hängen und das wird ein Herzschlag-Finale.
Da war es ja letztes Jahr schon mit dem Treffer da bei Energie Cottbus, der dann zum Abstieg geführt hat. Also ja, das wird, wie du schon sagst, ein Herzschlag-Finale werden. Und du hast gesagt, gibt auch einen neuen Trainer bei Groß-Asbach. Vielleicht auch noch ein Wort zu Ihnen. Hans-Jürgen Beusen ist der neue Mann, weil Lang, der bisherige Interimstrainer, halt keine Trainerlizenz hat. Der wird ihm ab sofort assistieren. Beusen war zuletzt bis 2014 in Worms tätig. Der Chef von Groß Aspach sagt, das ist ein Freundschaftsdienst, weil sie brauchten einen Trainer. War auch schon mal früher, ich glaube 2007 in Groß Aspach Interimstrainer. Also er kennt die Gemengelage dort. Ja, und hat jetzt erstmal zum Einstand einen Sieg geholt. Aber ja, es braucht mehr Siege, um das Fünkchen Hoffnung am Leben zu halten.
Ja, ähnlich wie Jena.
Ja. Bei Jena ist es natürlich noch schwieriger. Also bei Jena ist es fast aussichtslos.
Ja, aber das sind auch für Groß Aspach 11 Punkte.
Ja.
Momentan, das ist natürlich für die unteren Mannschaften auch ziemlich blöd gelaufen, auch für Münster, die ja jetzt wirklich auch noch nicht viel abgegeben haben oder sagen wir mal so, nicht viel verloren haben in 2020 und die jetzt natürlich auch heute Abend mal richtig unter Druck stehen, da nachziehen zu müssen, um das nicht abreißen zu lassen, weil 8 Punkte sind da natürlich schon ordentliches Holz und wenn du das wieder auf 5 begradigen kannst, dann wäre es natürlich auch ganz gut und von daher... Ja, wird es für Groß Aspach mega schwer, also fast unmöglich.
Das ist dann mal eine Aussage von dir. Und am nächsten Spieltag könntet ihr ja schon richtig ranschnuppern. Es gibt ja ein Spitzenspiel am Dalle.
Es gibt ein Spitzenspiel, Jens, ja. Ich bin schon kribbelig bisher, muss ich ehrlich sagen.
Ach, also das schon ist, am Montag?
Ja. Das ist echt ein geiles Spiel, weil Mannheim auch eine gute Truppe ist, die auch einen gepflegten Ball spielt und wir wollen das eigentlich auch machen. Zwickau hat es mal wieder geschafft, uns ihr Spiel aufzuzwingen. Da sind sie Experten drin und es wird jetzt gegen Mannheim dann ein anderes Spiel und von daher bin ich da wirklich schon ein bisschen angespannt fast schon, weil ich das als geil ist einfach. Ich hoffe, dass auch ein paar Zuschauer kommen, dass das Wetter jetzt nicht so schlecht bleibt wie in den Wochen zuvor, weil wir ja wirklich einen Großteil nicht überdacht haben. Das ist auch für uns immer so eine Sache, dass das Wetter stimmen muss.
Darf ich nochmal zum Besten geben, dass du dich auch am Samstag über den Wind aufgeregt hast? Was bist denn du für eine Memme? Also, dass mal Wind da ist, ist doch ganz normal im Februar.
Ja, dass mal Wind da ist, aber wir haben seit 4 Wochen eine Brise, Jens, als ob wir an der Küste leben. Also das geht mir schon maximal auf die Eier, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe jetzt in die Zusammenfassung nochmal gesehen, das wird auch in der Zusammenfassung nicht mal ansatzweise dem gerecht, was es auf dem Platz ist. Oder wie es auf dem Platz stattgefunden hat.
Das kleines laues Lüftchen wehte in Zwickau-Eckersbach. Kleines
laues Lüftchen, ja. es war nervig. Und es ist auch nervig aktuell, die ganze Woche zu trainieren mit diesem bescheuerten Wind und dem Regen dazu. Also ich bin echt abgenervt von dem Wetter. Man merkt es, glaube ich, auch.
Ja, nee, hört man nicht raus. Man hört keine Aggression raus. Also von daher. Und dann gießt die Frühjahrsblühe, dann scheint auch die Sonne und dann kommt bald der Frühling. Dann musst du bloß ein bisschen gießen. Schauen wir noch ganz fix auf den Pokal, auf die 4 Begegnungen, die waren in dieser Woche. Saarbrücken-Düsseldorf, Tendenz? Düsseldorf, oder?
Ja, normal schon, aber ich glaube schon, dass das einer der Gegner für Saarbrücken ist, der noch am ehesten machbar erscheint. Ja. Also klar, in 8 von 9 von 10 Fällen Düsseldorf, aber vielleicht gibt es wieder diesen einen magischen Abend.
Schalke gegen Bayern? Schubert im Tor?
Meinst du? Oder weißt du?
Nee. Wir zeichnen Montag früh auf. Ich habe mit Wagner noch nicht telefoniert.
Hast du noch nicht?
Nö.
Und Schubert auch nicht?
Nein.
Okay. Ja, dann, du bist ja absoluter Experte. Du hast das letzte Ding auch gewonnen zwischen uns. Also werde ich dir einen Teufel tun und dir jetzt sagen, dass Nübel im Tor steht. Aber das wird auch mit Schubert schwer, sage ich, bei der Form, die Bayern im Moment an den Tag legt und vor allen Dingen der Nicht-Form, die Schalke im Moment in sich trägt. Und klar,
auch kann man wieder Verletzte sagen. Viele Verletzte und angeschlagene Spieler, also.
Man kann natürlich trotzdem sagen, zusammen. Pokal ist Pokal und Lewandowski fehlt.
Sag's bitte einmal. Sag's einmal. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze.
Wann habe ich das gesagt, Jens?
Nein, aber
bei Bremen gegen Dortmund. Ja. Und dann ist es passiert.
Ja, klar.
Dann ist es passiert.
Also und jetzt passiert es bei Schalke gegen Bayern auch, oder?
Eigentlich nicht. Also okay. Ich sehe eigentlich im Moment kein Szenario, wie das
funktioniert. Aber nicht, dass du dich dann rauswindest und mir am Mittwoch erzählst, siehst du, ich hab's dir gesagt, es kann passieren. So, also du sagst auch, die Bayern kommen weiter.
Ich sag, die Bayern kommen weiter.
Gut. Leverkusen gegen Union. Leverkusen ist stark drauf, oder? Fand ich auch sehr überzeugend, wie die in der Europa League in Porto dort gewonnen haben. Auch überzeugend in Leipzig gespielt. Der Dortmund-Sieg hat den richtig Rückenwund gegeben.
Das hat auch nochmal so einen Extraschuss Selbstvertrauen freigesetzt, dass sie jetzt da wirklich da auch, ich glaube, die sind auch innerlich sehr, sehr überzeugt davon, dass sie das schaffen können, sich einen Champions-League-Platz zu krallen am Ende. Und das passt einfach gut, auch mit Peter Boschs Philosophie zu den Spielern von Leverkusen, extrem laufstark. Ich glaube, die Mann mit Abstand, die Mannschaft, die am meisten läuft. Und Bosch hat natürlich auch ein sehr laufintensives Spiel mit viel Anlaufen, viel Pressing und das erfordert einfach unglaublich viel Laufbereitschaft und deswegen passt das wie Arsch auf Eimer, wie man so schön sagt. Und deswegen würde ich auch sagen, dass das kein Spaziergang wird, weil Union echt mega unangenehm ist, aber am Ende wird sich Leverkusen durchsetzen.
Können sogar momentan den Ausfall von Volland verkraften, der ja bis zum Saisonende ausfallen wird. Und dann haben wir noch Frankfurt gegen Bremen. Ah, ich glaube, Bremen, ganz schwierig die Situation. Klar, tanzen sie jetzt mal auf einer anderen Hochzeit. Das hat ihnen ja auch gegen Dortmund gut getan. Aber eigentlich müssen sie sich komplett auf die Liga konzentrieren.
Aber das ist ein weiterer Punkt, warum ich denke, dass Bremen weiterkommt.
Okay.
Irgendwie skurril. Manchmal kann man das auch gar nicht, ich kann es auch gar nicht so richtig begründen. Das ist einfach nur so ein.
Erzähl mir mal, warum?
Na, weiß ich nicht, weil ich denke, dass das mit sich so eingespielt hat mittlerweile, dass die jetzt denken, ah, Pokal, bloß gut. Da können wir jetzt wieder so spielen wie in den Runden zuvor. Und manchmal ist das ja wirklich so. Manchmal reicht ja so eine, wenn du dir sowas sagst schon davor, manchmal reicht das ja schon, um irgendwie wieder eine Leistung abliefern zu können, die gut ist. Und jetzt fragst du mich bestimmt, warum klappt das dann in der Bundesliga nicht? Ja, keine Ahnung.
Und warum klappt das dann in der Fußball? Bundesliga nicht?
Weil der Kopf dir da Streiche spielt anscheinend. Aber irgendwie würde ich, wenn jetzt einer 10 Euro rumliegen hat, die er nicht braucht, dann würde ich mal einen Außenseiter-Tipp machen auf Bremen. Die haben bestimmt eine gute Quote.
Okay. Du, da schaue ich aber jetzt gleich nochmal nach, welche Quote die haben. Also daran soll es jetzt nicht scheitern. Da gucken wir jetzt, also das interessiert mich jetzt mal noch, welche Quote es da gibt für den Sieg.
So 4,50er?
Warte mal. Du sagst aber, die kommen in regulärer Spielzeit weiter, ja? Das müssen wir jetzt mal gucken.
3,8. Okay.
Ja, 1,8 für Frankfurt.
Lohnt sich doch. Ja. Mal zu investieren.
Also wären aus 10 Euro dann 38.
Ja. Mensch, Jens. Unfassbar, wie schnell das gerechnet ist.
Passt im Matheunterricht.
Die Nachspielzeit.
Ich würde ganz gerne noch Francesco Friedrich lobpreisen, auch heute nochmal, weil der ist zum 9. Mal Bob-Weltmeister geworden, nach dem Titel im Zweier auch den Titel im Vierer geholt, ist damit jetzt Rekordweltmeister. Chapeau, Hut ab. Toll, wirklich großartige Leistung. Wir schauen auf die Woche voraus. Der Kollege Schuppan hofft, dass der Wind weniger wird und dass er erfolgreich ist am Samstag im Spiel gegen Waldhof Mannheim. Und am Sonntag ist hier in Dresden Derby-Time. Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue. Ein besonderes Spiel hier für Dresden. Am Sonntag, 13.30 Uhr. Prägst du dir bitte ein und bist dann hoffentlich nicht mit deinen Kindern unterwegs, sondern schaust dir schön an, was Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue, wo ja auch zwei deiner Spezies spielen, so treibt. Oder noch mehr bei Aue? Also noch mehr außer Konter und Testrot?
Nö.
Gut, nö. Reicht auch.
Ja.
Aber lass mich überlegen, du kennst, das ist wirklich so, bei Aue kennst du mehr, aus mit denen du zusammengespielt hast, als aktuell bei Dynamo, oder? Na, Nicolau und Hartmann.
Ja,
bei Dynamo sind es auch zwei, oder?
Ja, stimmt. Aber ich kenne auch Jan Hochscheid ganz gut, von daher sind es.
Aber mit dem hast du nicht zusammengespielt. Ja, komm.
Doch.
Gut.
Da habe ich zusammengespielt.
Ja, stimmt. Doch. Sebastian, zum Schluss noch ein Serientipp?
Noch ein Serientipp. Die neueste Staffel von Narcos Mexiko ist rausgekommen.
Ich hatte es mir fast gedacht.
Ein großer Narcos-Fan, weil ich die spanische Sprache und die Art, wie die Serie gemacht ist, einfach ganz cool finde und. Kann ich uneingeschränkt empfehlen.
Du hablas Español?
Sí, sí.
Du guckst das dann hoffentlich in spanischer Sprache, oder?
Ja, das ist ja sowieso, selbst wenn du Deutsch guckst, ist ja ganz viel in Spanisch mit Untertiteln, egal ob du Deutsch oder nicht einstellst. Und von daher, dann brauche ich da gar nichts einstellen, weil cool gemacht einfach, gefällt mir.
Gut, schauen wir uns an. Und wir hören uns wieder am nächsten Montag.
Auf jeden Fall, Jens, unbedingt.
Ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich würde mir wünschen, das wäre mein frommer Wunsch, dass wir am kommenden Montag mal ausschließlich nur über Fußball reden.
Das
auch mit dieser Wunsch erfüllt
ganz
wird.
Ganz toll.
Ja, wir werden es sehen.
Ich hoffe.
In diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Und gieß mal die Krokusse. Tschüss.
Nee, auf jeden Fall. Ciao.
Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Bis zum nächsten Montag. Und denkt dran, abonniert uns bei AudioNow, Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt.